Bevor es mit der Folge heute losgeht, erstmal ein kurzer Hinweis. Ihr hört die kostenlose Folge am Sonntag von Insert Moin. Jeden Sonntag veröffentlichen wir eine Folge der Woche, die dann frei für alle im öffentlichen Feed zu hören ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns jeden Tag hören. Wir senden und produzieren jeden Tag eine frische Folge mit Interviews, Blick hinter die Kulissen und natürlich auch Spiele-Reviews, News und alles, was dazugehört zum Thema Spielkultur mit vielen, vielen bunten Gästen aus der Branche und aus der Industrie. Zugang zu unseren Folgen erhaltet ihr auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Für 5 Euro im Monat bekommt ihr dann Zugriff auf alle Folgen und natürlich auch rückwirkend auf alle Folgen in unserem Archiv. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischaut und uns unterstützt und Backer und Supporter dieses Podcasts werdet. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, uns zu unterstützen, ohne dass es euch extra was kostet. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, weil ihr zum Beispiel den Videodienst dort nutzt oder den schnelleren Versand, dann habt ihr auch gratis ein Abo zu verschenken auf twitch.tv/insertmoin. Dort könnt ihr meinen Kanal abonnieren und hinterlasst dann 5 Euro, die euch Amazon quasi gratis schenkt dafür, dass ihr Amazon Prime-Kunde seid. Und von diesem Geld erhalten wir ungefähr die Hälfte, also rund 2,50 Euro, ohne dass euch Kosten entstehen. Das wäre großartig, wenn ihr dort mal vorbeischaut und einfach diesen Klick hinterlasst. Leider muss man den einmal im Monat erneuern, aber es wäre uns eine große Hilfe, wenn ihr uns auf diese Weise vielleicht zusätzlich noch unterstützen könnt. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns gerne morgen wieder, wenn ihr mögt. Tschüss!
This world that I live in is empty and cold. The loneliness cuts me and tortures my soul. I'm no child of destiny and no fortune, son. I've just chased you so long now, I'm too weak to run. A new day is here, but nothing is new. Alone in my room, I tremble for you.
Ein wunderschönen guten Morgen, Insert Moin. Ich bin der Micha und heute Morgen sitze ich hier mit dem wunderbaren Manu. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen.
Was geht ab?
Was geht ab? Wir wollen über Spiele reden, beziehungsweise über ein Spiel, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe. Ein Indie-Spiel von EA. Und da liegt ja gleich schon die erste Erklärungsnot, Micha.
Ja, ey, also, eigentlich ist EA ja die böse Firma, ne? Also wir dürften, egal was, also das ist ja durch irgendwelche Kundenumfragen herausgestellt worden und generell hat EA einfach den Ruf weg, die Spieleindustrie zu zerstören. Also die haben ja, das ist ja deren Mission, also von wegen Spiele machen und sowas alles. Und es geht ja nur darum, diese Spieleindustrie zu infiltrieren und von innen heraus malig zu machen. Das ist das einzige Ziel von Electronic Arts. Und deswegen kann dieses Spiel, über das wir heute reden, überhaupt gar nicht gut sein. Überhaupt nicht. Das
ist, tschüss, bis morgen. Dann.
Ja, also bis morgen. Ne? Kürzeste Folge aller Zeiten. Kauft nicht Sea of Solitude.
Nein, tschüss. Ganz im Gegenteil. EA besinnt sich seinen Wurzeln zurück. EA stand ja mal für Electronic Arts, also für die elektronische Kunstform. Und ich glaube, sure, kaum ein Spiel unterstreicht dieses ursprüngliche Credo besser als Sea of Solitude. EA hat ja schon öfter mal ein bisschen Geld in die Hand genommen und gesagt, wir wollen jetzt nicht nur die großen Sportspiele machen oder die großen Blockbuster, sondern wir wollen auch kleinere Spiele fördern und unterstützen. Und seit einigen Jahren hat EA wieder so ein Indie-Programm ins Leben gerufen, um eben gezielt Projekte von kleineren Studios zu finanzieren. Bekanntestes dürfte, glaube ich, gewesen sein, dass Untangled, nee, wie hieß es? Nicht Untangled.
Das mit den Jani, ne?
Ach, das liegt mir
auf der Zunge. Ja. Aber ihr wisst, mit dieser kleinen roten Stoffpuppe, die ihren Garn verliert.
Das nervt mich jetzt, das geht nicht. Ich muss es jetzt wissen, das heißt.
Ja, ich hab's auch. Unravel.
Unravel, danke. Untangled. Ja. Ja gut, ungefähr das gleiche, der gleiche Wortstamm.
Ist ja auch eine Art Rapunzel, also ist jetzt auch nicht so weit weg.
Ja. Und jetzt haben sie auf der letztjährigen E3, also nicht auf der diesjährigen, kam Cornelia Gebhardt auf die Bühne, eine Berliner Entwicklerin von dem Studio Yomai, war sichtlich nervös und hat ihr neues Spiel vorgestellt, nämlich Sea of Solitude, und das sollte quasi das neue EA-Indie-Herzstück werden, und das ist jetzt erschienen, ja, und wir haben es gespielt.
Genau, und es ist ein schwerer Brocken. Also EA, Electronic Arts, in letzter Zeit eher so mit Spielen aufgefallen wie Anthem. So Loot, lol. Also Spiele, wo du einfach irgendwo rein, wo Punkte durch die Gegend fliegen und ja, also seichte Unterhaltung. Und das ist jetzt tatsächlich ein Spiel, was sich sehr ernster Themen annimmt. Und zwar geht es um nichts anderes als Depression und wie man damit umgeht und wie man das verarbeitet. Und das ist also auch für EA-Verhältnisse ein ziemlich starker Tobak. Also klar hat EA zwischendurch halt auch mal Spiele, wo es ein bisschen ernster wird und wo die Story auch gut anzieht und so. Aber das ist wirklich so ein Projekt, wo Cornelia Gebhardt aber auch direkt von Anfang an gesagt hat, okay, hey, also ich will jetzt gerne über ein Spiel über Depression machen, und dieses Spiel basiert auch auf eigenen persönlichen Erfahrungen. Das verarbeite ich hier in so einer Art Fantasy-Geschichte. Und ja, das ist, man legt das ein und schon so nach 10 Minuten ist die Stimmung jetzt nicht gerade fröhlich. Also Sea of Solitude kommt nicht von ungefähr. Also tatsächlich ist das, Setting. Ja, der Name ist Programm. Du spielst ein kleines Monstermädchen. Die heißt Kay. Und das ist tatsächlich eine kleine schwarze Gestalt, die von Anfang an aber auch sehr, sehr frustriert über sich selbst ist und sehr, sehr wütend auf sich selbst ist und sehr, sehr traurig ist. Und man findet sich wirklich direkt in der ersten Szene, direkt am Anfang darin wieder, dass man in einem Boot sitzt und man ist umgeben von einem schwarzen Meer mitten in einem Sturm. Und alles ist unglaublich bedrückend und unglaublich hässlich. Und dann kommt aber auf einmal ein kleines, helles Licht in Form eines anderen Mädchens, und die ist unbeschwert, die ist fröhlich, die hat überhaupt gar keine Sorgen, so scheint es, und die möchte Kay helfen, und das ist dann so sozusagen der Startpunkt. Du fängst dann an, diesen Licht hinterher zu fahren, und dann beginnt eine ziemlich aufreibende Reise, finde ich persönlich, durch die eigene Depressionsbewältigung.
Ja, und der Schwerpunkt ist wirklich sehr darauf gelegt, auf die persönlichen Erlebnisse von Cornelia bzw. aus ihrem Umfeld. Also sie widmet sich auch gleich direkt am Anfang an die Spieler und Spielerinnen mit einer persönlichen Botschaft, dass es eben die persönlichen Erlebnisse sind und die persönliche Aufarbeitung dieser Episoden aus ihrem Leben, aus ihrem Umfeld, aus ihrem familiären Kreis. Also das wird sehr deutlich gemacht, und anders als jetzt zum Beispiel Unravel oder eben auch zum Beispiel Hellblade, ja, oder Grease, was mir jetzt noch einfällt.
Genau.
Die haben ja alle auch auf der Metaebene und in der Symbolik geht es ja auch ganz oft um Themen, die in diese Richtung gehen. Also gerade Hellblade geht ja auch um die geistige Gesundheit beziehungsweise die psychischen Probleme der Hauptfigur, aber es wird nie so ganz hundertprozentig explizit angedeutet. Und bei Grease, das ist ein Spiel über Trauerbewältigung, da kann man das ganze Spiel auch spielen und das gar nicht mitkriegen, wenn man das nicht genau beobachtet oder nicht sehen möchte. Dann ist es einfach ein bunter Plattformer, der sich durch verschiedene Welten hangelt. Aber Sea of Solitude geht da einen ganz anderen Weg. Sea of Solitude ist von Anfang an sehr explizit und es arbeitet eben nicht nur mit Metaphern, sondern spricht die Sachen auch ganz konkret an. Und das ist zum Beispiel was, wo sich Sea of Solitude eben ganz, ganz stark unterscheidet von anderen Spielen, die mit diesen Themen arbeiten.
Genau, also dass Spiele das Thema Depression behandeln, ist jetzt nicht unbedingt ein Novum. Also du hast ja gerade schon ein paar Beispiele genannt, ne? Es gibt halt, also ich glaube, Hellblade ist für viele jetzt so das bekannteste Beispiel. Grie war das ist auch kürzlich gewesen, aber die sind alle auf eine gewisse Art abstrakt. Also bei Hellblade geht es auch wirklich sehr viel stärker auch in so eine psychologische Psycho-Horror-Richtung, und natürlich gab es dann vorher auch in Silent Hill immer Depressionsbewältigung. Also das bekannteste, Silent Hill 2, ist zum Beispiel auch so berühmt, weil es halt Depressionen als großes, großes Thema behandelt, aber es ist ein Stück weit kryptisch. Also diese Spiele, die vorangegangenen Beispiele, sind immer so ein bisschen enigmatisch gehalten, so dass du als Spieler im Prinzip immer interpretieren kannst, ne? Da gibt es immer dann Symbole und immer Sachen, die man sehen kann. Und Sea of Solitude haut sofort die Karten auf den Tisch. Also das sagt, hier gibt es Monster in dieser Welt, hier gibt es das Meer. Das Meer ist natürlich ein Meer an Depressionen. Und die Probleme werden deutlich angesprochen. Und wir sprechen hier schon von so starken Tobak wie Mobbing zum Beispiel. Mhm. Oder Trennung von Eltern oder auch generell Alltagsprobleme und durchaus auch Sachen, die gar nicht so weit weg von der Realität vieler Menschen ist. Also das ist jetzt nicht so etwas komplett abgefahren ist, wie zum Beispiel in Silent Hill. Also die Auflösung, warum der Mensch depressiv ist, ist schon ein bisschen abgedreht. Und da sitzt man da und denkt, ja gut, ist ja eigentlich eher eine gute Krimi-Geschichte. Sea of Solitude wirkt in vielen Aspekten, obwohl die Darstellung sehr einfallsreich und sehr kreativ und fantasievoll ist, sind die Probleme aber ziemlich real. Und gerade so dieses Mobbing-Thema, was dort angesprochen wird, das ist etwas, was passiert hier an jeder Schule.
Ja.
Und das macht es so besonders.
Ja, und eben dieses Explizite nochmal als konkretes Beispiel. Also natürlich arbeitet das Spiel trotzdem sehr stark auf der visuellen Ebene mit Metaphern. Ja, also es geht um die Beziehung der Elternfiguren von Kay und der Vater und die Mutter. Man kriegt eben halt mit, dass die dann auch Beziehungs- und Eheprobleme haben. Also die Frau versucht zum Beispiel eben die Beziehung zu retten, indem sie sehr früh Kinder kriegen, was den Mann dann wiederum ärgert. Der Mann dagegen verliert sich in seiner Arbeit und versucht immer seiner Familie gerecht zu werden, hat selber dann aber auch psychische Probleme und so weiter. Das wird ganz explizit eben auch immer mit Audiofetzen angesprochen und die visuelle Ebene unterstützt es dann, aber man hat sehr wenig Raum zum Interpretieren, weil sehr deutlich gemacht wird, was diese Metaphern bedeuten. Also der Vater zum Beispiel, der versucht, sich zu verwandeln und sich anzupassen an diese familiäre Situation, in die er sich eigentlich nicht so richtig reingepasst fühlt, wird als Chamäleon dargestellt natürlich, ja, weil er sich ja verwandelt. Genau. Und die Mutter, die immer versucht, die Familie zusammenzuhalten und die Familie quasi durch ihre Liebe fast schon erdrückt und versucht, alles zusammenzuhalten mit Gewalt, wird als riesige Krake dargestellt. Ja? Also man sieht dann zum Beispiel auch, wie sie einmal ein Familienhaus, ein Ferienhaus kauft, ohne dem Vater vorher einzuweihen und er fühlt sich davon halt regelrecht erdrückt. Und diese Metaphern sind da, aber selbst interpretieren muss man sie gar nicht. Und das ist, finde ich, auch ein krasser Unterschied. Und ich glaube, das schmeckt auch nicht jedem so, oder? Also
ja.
Diese Art und Weise, dass es dir so auf die Nase gebunden wird, hat bei mir zumindest in manchen Situationen schon auch so dazu geführt, so, ja, okay, danke, dass ihr es nochmal gesagt habt. Ich habe es auch so verstanden. Das fand ich manchmal ein bisschen zu stark aufgebunden.
Ja. Also ich finde aber gerade, das ist eine Stärke von dem Spiel. Also wir haben jetzt gerade Gris genannt. Gris ist toll. Ich liebe Gris. Schönes Spiel. Aber Gris ist schon ziemlich, ziemlich abstrakt. Also da muss man schon ziemlich viel interpretieren. Und ich mag das auch. Also ich finde beide Richtungen super. Jedes Spiel oder jeder Künstler hat unterschiedliche Art und Weisen, jemanden auf ein Problem aufmerksam zu machen. Ja, und Yomai hat sich gedacht, Yomai, dann machen wir halt die sehr deutliche Richtung. Und das ist auch nicht so typisch für deutsche Literatur tatsächlich. Also hier so, eigentlich ist man ja eher so dichtungsmäßig, so diese wirklich diese Interpretationen und viel, viel Spielraum zwischen den Zeilen so gewohnt. Also das wäre so die old German Literary Way, die man das irgendwie machen würde. Tatsächlich gehen sie aber hier in die Vorne. Und ich finde es aber eigentlich ganz gut, weil sie, also das Spiel ist auch tatsächlich auch ganz anders strukturiert. Da können wir jetzt mal so ein bisschen aufs Gameplay übergehen. Denn im Gegensatz zu, also es ist auch sehr linear, also es ist ein sehr, sehr stark geführtes Spiel, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als hätte man viel Bewegungsfreiheit, aber tatsächlich angelt man sich eigentlich sehr deutlich von Punkt zu Punkt. Man kriegt die ganze Zeit Dialoge zu hören. Also es ist also fast nie ein Punkt da, wo es irgendwie komplett still ist, sondern Kay teilt sich immer die ganze Zeit mit, das Mädchen, das man spielt, und man hat immer eine Kommunikation mit diesen Monstern, und diese Monster sagen auch immer direkt, was sie denken und so weiter, und es findet eigentlich die ganze Zeit irgendwie so eine Art Dialog statt, und ich finde, das passt gut in diesen Verarbeitungsprozess eigentlich ganz gut rein, weil das wie so Stimmen sind, die du die ganze Zeit im Kopf hast, ne? Weil immer irgendwie jeder Teil, jedes Monster und jede Kreatur in dieser Welt, repräsentiert aber auch irgendwie immer einen bestimmten Teil in so einem Verarbeitungsprozess. Also ein Monster sagt so, du bist total egoistisch, und ein anderes Monster sagt, du bist total unfähig, und ein anderes Monster sagt, du hast deinen Bruder ignoriert oder so. Und diese Sachen, jede dieser Kreaturen, also es wird sich im Laufe der Geschichte dann auch klar, welche davon jetzt wirklich böse ist und welche davon aber eigentlich helfen möchte. Aber es ist alles irgendwie ein Teil von Kay. Und diese Teile kommunizieren immer so miteinander. Und ich finde, dadurch, dass es so aufgeteilt ist, funktioniert diese Erzählweise halt trotzdem, weil es wie viele Stimmen im Kopf ist. Ne? Also es ist so ein Stimmenwirrwarr. Und das gibt so dieses Gefühl von Unsicherheit und dieses Hin- und Hergerissensein von verschiedenen Emotionen eigentlich ganz gut wieder. Vor allen Dingen, weil diese Monster, je nach ihrer Gestalt, auch manchmal einfach unglaublich überwältigend sind. Das sind ja teilweise riesige Kreaturen. Also gerade wenn die sich so vor allem aufbauen und dann ist im Hintergrund dieses Unwetter und man sieht und diese kleine Kane so im Vordergrund und das sind diese Viecher mit so riesen Mäulern und so, das ist einfach groß, mächtig und überwältigend und so muss sich das anfühlen. Also so hat sich das wahrscheinlich für Cornelia Deppert angefühlt oder für andere Leute, die das dann mitgeschrieben haben. Und ich halte das für durchaus nachvollziehbar, also weil das ist halt eine Art, es irgendwie darzustellen, diesen emotionalen.
Ja, es ist ja auch ihr Verarbeitungsprozess und deswegen ist es ja auch ihre Entscheidung, wie sie das darstellt. Und ich finde diese audiovisuelle Präsentation, die finde ich großartig. Also dafür lohnt sich auch Sea of Solitude zu spielen, um diese Reise mitzuerleben, mit den bedrückenden Gefühlen. Dann, wenn man auch mit der Kay zum Beispiel ganz durch einen ganz dunklen Raum geht und überall sind nur irgendwie leuchtende rote Augen und so weiter. Da finde ich, da passt dann auch das Gameplay, weil man sich dann eben so verlassen fühlt, versucht dann irgendwie da den Ausgang zu finden und dieser wortwörtliche Sea of Solitude, also dieses Einsamkeitsgefühl, kommt dann an vielen Stellen ja auch wirklich gut rüber. Ja. Und gerade diese großen Monster, auch die versunkene Stadt, die natürlich sehr metaphernreich auch ist, ja, dass man sich eben verloren fühlt, diese Erinnerungen, also auch diese traumartige Darstellung dieser Stadt, die so ein bisschen an Venedig erinnert, aber dann doch eher an so deutsche Vorstädte, also da ist dann irgendwie eine Turnhalle, die so halb unter Wasser steht, ganz, ganz toll. Also ich finde, das ist einerseits eben so eine surreale Traumwelt, dass dann das Wasser sich dann auch manchmal so aufspaltet und man da so durchläuft und das Wasser halt physikalisch nicht korrekt irgendwo da lang fließt. Das finde ich sehr, sehr gelungen. Und diese Dialogfetzen, die dann da kommen, fand ich eben gerade, weil du es gesagt hast, so im Gegensatz zu Grease, fand ich es mal erfrischend anders, dass man eben auch sehr explizit gesagt bekommt, um was es gerade geht. Ja? Weil diese Audiofetzen ja immer sehr, sehr speziell sind, sage ich jetzt mal. Also man hört wirklich einen Dialog, wie sie zum Beispiel ihrem Bruder nicht zuhört und über eine SMS von ihrem Freund lacht. Und es wird ja dann auch so audiotechnisch so verarbeitet, dass du klar verstehst, es ist jetzt kein Dialog, der im Spiel stattfindet, sondern sie erinnert sich an diesen Dialog, an diese ganz bestimmte Stelle, als ihre Eltern gestritten haben, an diese ganz bestimmte Stelle, als ihr Freund sie abgewiesen hat und so weiter und so fort. Und das finde ich sehr, sehr cool. Der einzige Bruch, den ich so ein bisschen immer habe, dass diese Audiofetzen, die stehen so für sich. Ja, also das sind so Erinnerungen, die man wirklich einsammelt. Manchmal muss man irgendwie klicken, um eine Erinnerung einzusammeln. Und dann hat man oft das Gefühl, man läuft jetzt einfach nur durch diese Welt, um dieses Audiostück zu hören. Aber es ist nicht direkt irgendwie abgebildet. Also da ist manchmal so für mich so ein bisschen so ein Bruch drin gewesen. Das sind jetzt halt die Erinnerungen, die aber nicht in der Welt irgendwie verwoben sind. Die haben zwar immer was mit diesem Monster, mit dem aktuellen zu tun, um das es gerade geht. Aber es wirkt manchmal schon so ein bisschen abgehackt.
Ja, und da kommen wir dann wirklich zu einer Schwäche. Also Spiel finde ich so mittel. Ja. Also das Ding ist, immer wenn es um Exploration geht, finde ich es top. Weil das erinnert mich total an Submerged. Das Submerged war ein Spiel, wo man auch in so einer versunkenen Stadt unterwegs war und man musste so Heilmittel für seinen Bruder finden. Da hat man auch ein Mädchen gespielt, das mit einem Boot unterwegs war und Submerged fand ich super. Ist ein total schönes Spiel. Habe ich damals mit dem Daniel besprochen. Submerged hat aber komplett andere Themen. Also da geht es gar nicht um Depression. Aber so vom Spiel her geht das so. Und ich finde, Bootfahren ist immer cool. Das mag ich halt sehr gerne. Man hat so ein, wie nennt man das, Motorboot dabei, was sich auch so steuert wie ein Motorboot. Also ich fand die Steuerung am Anfang mal so ein bisschen komisch, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und so über Wellen fahren und so das finde ich immer super. Und es ist so ein bisschen unterteilt in verschiedene Sachen. Also diese Monster können dir natürlich wehtun. Also sie können dich wie in einem Survival-Horror-Spiel auch töten und darfst im Grunde genommen in den meisten Szenen eigentlich das Wasser nicht berühren. Also dann gibt es Situationen, wo die so rumschwimmen wie Haie und du musst dann immer im richtigen Moment ins Wasser springen, damit sie dann nicht an dich herankommen. Also sie stürmen sofort auf dich zu, sobald das Wasser kommt und dann musst du den richtigen Moment abpassen, um dann irgendwie über so ans andere Ufer zu springen. Das fand ich cool. Also das war jetzt nicht mega einfallsreich, aber hat gut in das Spiel reingepasst und hat auch diesen Horror-Aspekt ganz gut gedröhnt. Vor allem, weil das Wasser so dynamisch immer so hochsteigt. Ne? Ja. Manchmal ist das wirklich so,
dass du im falschen Moment nicht irgendwie hochklettern kannst am anderen Ufer und dann kommt dein Untergewissen und frisst dich auf. Ja? So dieses schlechte
Gewissen. Ja, das war mega. Das hat auch gut funktioniert. Also ich hatte auch ein bisschen Schiss von den Dingern, weil die wirklich auch so ein total ekliges Sounddesign haben. Die machen so recht fiese Geräusche. Oder wenn diese Hände
so aus dem Wasser ragen, das sieht auch fies aus.
Ja. Das sieht auch echt cool aus. Aber was nicht so gut ist, und da gebe ich dir recht, ist so dieses ganze Sammeln. Denn also ich finde, so die Hauptaufgaben abklappern, so von A nach B laufen und einer Kreatur zum Beispiel hinterherfahren. Dein Bruder wird als Krähe dargestellt, als sehr große, traurige Krähe, was ich persönlich aber auch sehr traurig fand. Mhm. Der hat mich irgendwie sehr, sehr berührt. Aber manchmal fliegen die weg und du musst denen hinterher, um mit denen irgendwie ein Gespräch zu starten. Das sind so natürlich motivierte Aktionen. Da funktioniert das alles für mich. Also das Lineare ist dann echt okay, weil ich habe ja ein Ziel und ich gehe dem nach. Aber manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, man macht nur diese Sammelaufgaben und es geht vor allen Dingen für diese Bonusdinge, weil du findest zum Beispiel Flaschenpost in der Welt und du kannst dann abseits der Story dann einfach mal irgendwie die Umgebung erforschen und einfach Sachen dir angucken. Und das ist so. Also es hat längst nicht das Ausmaß von einem Open-World-Spiel, aber es ist einfach so diese Distraction, die man da an dieser Stelle nicht braucht. Also es lenkt einfach zu sehr ab von dem eigentlichen Kern. Also ich hätte es gut ohne Sammelkram machen können, weil wozu? Also wozu? Ja, das ist so ein typisches...
Es ist halt so ein Gamey-Ding. Also diese Tauben zu sammeln macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber man muss ja nicht nur den Sammelkram machen für die Achievements, die kann man ja getrost ignorieren. Die Flaschenpost nimmt man halt mit, wenn man drüber läuft. Das sind kleine Botschaften, die sich Kai quasi selber schreibt. Da hat man wenigstens noch ein bisschen Story-Content. Aber man muss ja auch eigentlich die ganze Zeit, wenn man nicht eben Survival-Horror-mäßig dem Wassermonster ausweicht, was für mich auch am besten funktioniert hat, dann muss man ja auch eben zum Beispiel diese Erinnerung sammeln. Und an manchen Stellen funktioniert es ja, wenn dann zum Beispiel es um das Thema Mobbing geht, dass du dann selbst auch gemobbt wirst. Also da passt dann das Gameplay auch dazu. Ja? Du musst irgendwie auf so einem Spielplatz, auf so einem Pausenhof an bestimmte Stellen hinkommen, ohne dass dich die Gegner irgendwie wegmobben und schubsen und ärgern und nicht durchlassen. Ja? Da hat es ja irgendwie auch storytechnisch funktioniert, aber in der Regel muss man eigentlich immer auch danach irgendwo hinlaufen, irgendwelche Dinge sammeln und so Basic-Action-Adventure-Rätsel lösen. Also irgendwie hebst du irgendwie eine Scherbe auf, die von dem Wolf absplittert oder so und dann musst du die halt irgendwo hintragen und wirst halt dann auch wieder von irgendwelchen kleinen Monstern gejagt. Das waren immer irgendwie so sehr simple, sehr einfache Aufgaben. Da fand ich es eher besser, wenn ich dann so klare Plattformer-Aufgaben gemacht habe, ja, wie zum Beispiel diesen Turm hochklettern, wo dann irgendwie so Feuerwalzen drin sind oder so. Das hat für mich besser funktioniert, als immer dieses Einsammeln und irgendwo hinlaufen.
Ja, so sammeln, also es ist auch nicht so richtig storymäßig motiviert. Also klar, Flaschenpost ist schon eine coole Idee und wird halt hinterlassen von, also da kann man ein bisschen spekulieren, wer diese im Nachrichten hinterlässt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist es eigentlich selber, der es schon mal versucht hat. Also das ist schon ganz cool, weil da so ein neuer Story-Arc aufgemacht wird, aber die Nachrichten sind teilweise ein bisschen sinnlos. Also es gibt irgendwie 39 von dieser Flaschenpost und viele Nachrichten sind so, hallo, schön, dass man eine Nachricht liest, tschüss. Und er jetzt ruhig, also er ist einfach weniger sein
kann. Ja, die Welt ist auch zu leer, als dass es wirklich Sinn macht, da drin zu erkunden, gell? Also die Welt hat, wenn man durchläuft, optisch beeindruckend, aber wenn du dann da versuchst, mal irgendwie was anderes zu sehen, die Welt an sich erzählt wenig, fand ich, im Verhältnis zu anderen Spielen, wo dann irgendwie Environmental Storytelling existiert. Also man sieht dann halt eine Turnhalle, da sieht man das große Schild, aber das wurde dir auch schon gesagt, dass der Bruder eben keinen Bock mehr hat, zum Turnen zu gehen oder zu Gymclass, weil er dort eben gemobbt wird. Also da gibt dir diese Umwelt gibt dir nicht noch irgendwie mehr Infos oder mehr. Du kannst da nichts rausziehen und deswegen hatte ich dann auch keine Motivation, in der Welt weiter rumzulaufen, um irgendwie diese Dinge zu finden. Die ist ein bisschen leer dafür.
Bei den Möwen muss ich dir ein kleines bisschen widersprechen. Also ich finde das Sammeln finde ich auch doof, aber wenn man, es gibt ja immer diese Szenen, wo das Wasser sich so wegschiebt, ne, damit man auf dem Boden rumlaufen kann. Das sind, finde ich, die coolsten, visuellsten Szenen, die es im ganzen Spiel gibt. Und die fliegen ja am Himmel rum. Also je mehr du einsammelst, desto mehr Möwen gibt es oben.
Ja,
gut. Du fühlst dich halt da nicht so allein. Okay. Ich finde aber auch, dass man es anders lösen könnte. Also ich meine, hätte die Möwen auch durch Story-Progression einfach reinbringen können. Das hätte den dramaturgisch besseren Effekt auch gehabt, weil man da nicht so das Gefühl hat, das ist so ein Gamey-Aspekt. Ich finde, wenn es zu gamey wird, wird dieses Spiel auch schwächer. Und das liegt ein bisschen aber auch an der technischen Umsetzung. Es gibt zum Beispiel, also gerade wo du jetzt Mobbing sagst, da gibt es diese, ich sag mal, die Schüler. die werden ja so repräsentiert als schwarze Schattengestalten, die die ganze Zeit lachen und auf das Licht einschlagen, auf diesen Funken, den du da, den du versuchst, ein Leben zu halten, diese letzten Freude, diesen letzten Lebensfunken, den es dann irgendwie noch gibt, den sie drohen zu ersticken. Kann man ja wirklich so sehen. Und diese, man kann ja nicht wirklich kämpfen, was ich gut finde. Mhm. Man lockt die aber nur so weg, indem man so an sie heranläuft und die so ins Leere schlagen lässt. So, und das funktioniert so semi-gut, weil Kay sich nicht so direkt steuert. Also die Steuerung ist so, sie steuert sich ein bisschen wie ein Sack.
Ja, sie hat aber auch einen schweren Rucksack. Das ist ja auch wieder eine Metapher. Ja. Sie hat ja ihr Baggage zu tragen. Also die Amis sagen ja auch diese Metapher, Baggage carrying, wenn man eben so schwere Last auf den Schultern hat, ist, glaube ich, bei uns die deutsche Metapher. Gell?
Jeder hat sein Päckchen zu
jeder
tragen.
Jeder hat sein Päckchen zu auch tragen, genau, gibt es ja auch. Und ihr Rucksack wird natürlich auch immer schwerer im Verlauf des Spiels. Das ist schon ganz nett gemacht, aber sie steuert sich halt von Anfang an so ein bisschen schwammig. Ja.
Also finde ich generell für Plattformen gar nicht so dramatisch, weil du ja Zeit hast, dann auch Sachen zu machen und so, aber ich finde gerade bei diesen, es ist wirklich eine Turnhalle voll, es ist eine Mannschaft voller Mauer. das sind ganz viele und es ist so, und weil es auch sehr dunkel ist und ich spiele Horrorspiele und es hat viele Horroraspekte, dann ja natürlich auch im Dunkeln, aber es gibt manche Szenen, wo du wirklich nur die Augen von den Kreaturen erkennen kannst und dann wird es ein bisschen schwer und ein kleines bisschen frustrierend, den Weg zu finden. Ja. Und das sind die Stellen, die mir auch am wenigsten gefallen haben. Wenigstens gibt es keinen Bosskampf, das kann ich schon mal sagen, weil bei solchen Spielen sind Bosskämpfe dann immer doof. Mhm. Aber diese Stellen, die so ein bisschen stärker in so eine Action-Richtung gehen, das hat mir am wenigsten gefallen. Ich fand wirklich am stärksten, wenn es nur um dieses Plattform-Erforschen mit dem Bootfahren rumgeht, dann fand ich es am stärksten.
Ja, aber insgesamt ist es eher so ein bisschen die Steuerung, die einen dann vielleicht mal, man hüpft vielleicht mal zur falschen Stelle ab. Aber insgesamt war das schon so, dass man es in einem Rutsch durchspielen kann. Das Spiel dauert ungefähr 3 bis 4 Stunden. Und man kann das gut am Stück spielen, weil man auch die meisten Challenges, die ja alle linear aufgedröselt sind, dann auch gut schafft, meistens auch auf dem ersten Versuch. Also es gibt ja so Art-Bosskämpfe, die aber jetzt nicht mit Kämpfen so richtig zu tun haben, sondern du musst halt immer dann am Ende einer Situation dann halt bestimmte Dinge vielleicht 2-3 Mal machen. Das ist dann eine Art Bosskampf oder so, ja. Dass dann halt alle Mobber in so einer großen Arena sind oder eben Vater und Mutter Krake und Dings gegenüberstehen und du musst dann immer so an bestimmte Stellen hinlaufen und die Verderbnis einsaugen in deinen Rucksack. Und dann passiert meistens irgendwie ein storyrelevanter Bit. Du hörst wieder einen Audioschnipsel und das musst du halt dann 2-3 Mal machen. So laufen dann die Bosskämpfe im Endeffekt ab. Und dann kommst du ins nächste Kapitel. Mein größtes Manko mein größter Kritikpunkt ist eigentlich, es ist ein deutsches Studio. Cornelia Geppert in Berlin hat dieses Ding geschrieben, hat quasi das ganze Ding auch, also nicht nur geschrieben, sondern eben auch, Creative Director, und es ist ihr Projekt. Und natürlich ist es ein internationales Projekt von EA, aber das Spiel ist nur in einer englischen Sprachausgabe existent. Und das wundert mich ein bisschen und das finde ich sehr, sehr schade, weil es so ein persönliches Spiel ist. Ich bin ja sonst auch immer der gerne die englischen Tonspuren spielt und so weiter, aber hier hätte ich jetzt halt gerne auch die Originalsprache. Ich bin irgendwie nicht so richtig warm geworden mit der Art und Weise, wie die Leute in diesem Spiel reden. Also diese Audiofetzen sind spürbar, hörbar, zum größten Teil von Menschen, die nicht muttersprachlich Englisch reden. Also zumindest die Hauptfigur Kay ist, glaube ich, von der Soundproducerin oder sowas in den Credits hat man das dann gesehen. Ich dachte erst, es ist Cornelia selber, die da spricht. Und es klingt halt immer so wenn wir Englisch reden. Also wenn Deutsche Englisch reden, dann ist es halt immer so ein bisschen man hört ein bisschen diesen deutschen Dialekt und auch kam mir irgendwie das nicht ganz authentisch rüber. Halt, wenn du versuchst, so persönliche Situationen und persönliche Dialoge und so wirklich so Leute, die sich gerade streiten, Leute, die sich angiften, die hochemotional sind, dann ist immer so dieser Übersetzung, dieses Lost in Translation war irgendwie für mich immer so ein bisschen drin. Weißt du, was ich meine? Also für mich war das irgendwie ein Bruch, dass das Ding nicht in Deutsch war.
Ich bin da nicht so richtig. Ich weiß, was du meinst. Mich hat es tatsächlich nicht gestört. Ich fand es sogar ziemlich charmant, dass die alle einen Deutsch-Dialekt hatten. Aber ich gebe dir recht, es wäre jetzt nicht schlimm, oder es wäre eigentlich sogar teilweise ein bisschen besser gewesen, wenn man auch optional noch die deutsche Sprache beigefügt hätte. Ich verstehe, dass ein internationales Publikum, und ich verstehe, dass Electronic Arts sagt, nee, also Untertitel, wenn es geht, nicht. Und das ist halt einfach ein Publisher-Ding. Englisch ist nun mal. Ja, aber Englisch ist nun mal die meistgesprochene Sprache, jeder versteht die. Und ich finde durchaus, dass diese Bilder so stark sind. Ich bin immer der Erste, der die ganzen Untertitel wegklickt. Also das ist die, ich gehe immer vor jedem Spiel in die Option und gucke, welche Sprachen es gibt, und ich gucke, ob ich das ohne Untertitel spielen kann, möglichst. Also weil mich nerven Untertitel. Ich spiele es gerne in Originalsprache. Ich habe zum Beispiel Plague Tale auch auf Französisch gespielt und da habe ich dann Untertitel gelesen, weil ich kein Französisch kann. Aber wenn es geht, wenn es auf Englisch geht, dann mache ich es immer raus. Deswegen fand ich es jetzt in diesem Fall okay. Hat mich auch nicht gestört. Aber klar, also weil ja auch so deutsche Begriffe wie Tonhalle oder so irgendwie auftauchen, wäre es jetzt gar nicht so übel gewesen, das tatsächlich auch auf Deutsch zu machen, wobei die Referenzen zu Deutschland auch wirklich sehr gering sind.
Also ja, ich habe mal einen deutschen Gulli. Aber wenn die Autorin deutsch ist und es ist ihre Familiengeschichte, persönliche Geschichte, Erlebnisse, die sie in ihrem persönlichen Umfeld, was sie ja sagt am Anfang, also wir werden jetzt auch nochmal ein Interview mit Cornelia führen, da werde ich sie auch nochmal fragen. Aber es steht ja am Anfang dran, das ist eine persönliche Geschichte, und dann hätte mich das emotional mehr abgeholt, wenn es dann auch in der Muttersprache ist. Oder wenn das Muttersprachler gewesen wären, die die Dialoge geführt haben. Also ich finde einfach, dass das ein bisschen fake und aufgesetzt klingt, weil das dann halt so übersetzt klingt und sich auch übersetzt anfühlt. Und es fühlt sich eben nicht an wie zwei Personen, die gerade in ihrer Sprache wütend aufeinander sind und sich ankotzen im wahrsten Sinne des Wortes, ja, oder sich beschuldigen oder authentisch sich ignorieren. Das fand ich einfach irgendwie aufgesetzt. Und das hat diese Distanz, die ich vorhin beschrieben habe, zwischen diese Schere, ja, dass du was hörst, aber es nicht siehst, dadurch war das ja stellenweise wie ein Hörspiel, dass du durch eine Traumwelt läufst, aber du siehst ja die Situation nicht. Es ist ja nicht so, dass du dann diese zwei Personen gegenüber siehst, wie sie gerade streiten, sondern du musst es dir ja im Kopf vorstellen, und dadurch hat es ja so einen Hörspielcharakter. Und dann hätte ich es halt noch besser gefunden, wenn es dann auch authentischere Dialoge gewesen wären. Also da waren für mich dann so zwei Stellen, die mich eine Distanz haben aufbauen lassen zu dem eigentlich sehr emotionalen Thema. Das hat einfach nicht funktioniert.
Interessanterweise, bei mir hat es funktioniert. Ich fand es am Ende auch todtraurig. Also es gibt später eine Episode mit ihrem Freund, mit Kays Freund. Mhm. Alter. Also ein bisschen leichter, also es ist schwierig, so, es ist ein kurzes Spiel. Wir machen jetzt hier keinen Nachschlag. Nee. Deswegen, also, aber das nur so angehört, ich will jetzt nicht alles verraten, aber das fand ich gut. Und es wird auch nicht vielen Leuten gefallen. Und ich finde es mutig, dass sie es trotzdem gemacht haben. Weil, also, es ist, was ich bemerkenswert an diesem Spiel finde, ist, dass Depression oder dass generell diese ganze Verarbeitung nicht so einseitig dargestellt wird. Also es geht nicht nur um die Person, die nur depressiv ist, sondern es geht auch um die Mitmenschen. Es geht auch um die Menschen, die drumherum sind, und dass da einfach viele Faktoren mit drin sind. Und Cornelia sagt ja von vornherein auch direkt im Intro, ey, das ist jetzt keine Therapie oder so. Für jeden sieht das auch anders aus. Und und auch das ganze Spiel, was die Bilder betrifft, meine persönlichen Erfahrungen mit Depressionen, also meine eigenen jetzt hier, unterscheiden sich auch komplett von dem, was ein Sea of Solitude ist. Für mich fühlt sich das auch gar nicht wie ein Meer oder so an. Und jeder Mensch, der auch damit zu tun hat, der hat ein anderes Empfinden dafür. Aber so dieses, ich finde es nachvollziehbar, und ich finde toll, dass es da eine Episode auch gibt, die zeigt, was diese Depression eigentlich mit anderen Menschen macht. Also das betrifft also nicht nur dich selbst, also den depressiven Menschen, sondern auch die Menschen, die mit Depressiven leben und diese depressiven Menschen aber auch über alles lieben. Und es gibt genau, also gegen Ende so ein richtig gutes, extrem starkes Kapitel, visuell ganz eindeutig gemacht, wo ich da saß und dachte, alter Vater, Alter, das ist richtig gut gemacht. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das hat mich, ich war vorher schon sehr weich gekocht emotional, aber das hat mir dann auch nochmal so den Rest gegeben, weil ich fand gut, dass sie dann auch zeigen, dass das so geschrieben ist, dass man das von außen sieht. Und da gibt's halt, da geht's darum, ich will nicht zu viel verraten, aber wie der Freund auch davon betroffen wird, von dieser depressiven Phase, und wie es ihn, wie solche Sachen wirklich auf ihn wortwörtlich auch abfärben, und wie das so die Umgebung beeinflusst. Und das ist ziemlich gut. Also was dieses Spiel nicht bietet als Erklärung ist, woher eine Depression kommt, die man nicht erklären kann, weil es gibt ja auch diese Depressionen, die so aus dem Inneren herauskommen, und man kann eigentlich nicht so genau sagen, warum, weil das Spiel findet schon ziemlich viele Erklärungen dafür, weshalb Kay depressiv ist und weshalb sie diese Bewältigung macht. Das ist vielleicht auch etwas, was vielen Leuten nicht schmeckt. Weil Gris ist da zum Beispiel ja deshalb auch sehr, 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 sehr so an der Oberfläche, sodass jeder sich seine eigenen Bilder so reinprojizieren kann. Und Menschen, die Depressionen haben, manche werden dir auch sagen, Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so depressiv bin. Es ist einfach irgendwie ein Sumpf, in den es mich reinzieht und ich kann eigentlich gar nicht genau erklären. Und es muss auch nicht so eine große Bedeutung haben, wie zum Beispiel Mobbing in der Kindheit oder so. Es können auch ganz andere Faktoren sein, die da irgendwie reinkommen. Und das ist natürlich das, was Sea of Solitude nicht leistet. Sea of Solitude bietet eine Erklärung für alles und ist insofern aber auch nachvollziehbar für andere Personen. Also wo Grie vielleicht so für die einen jetzt nur ein schickes Spiel ist und dann sehen nur die Leute, die Depressionen verstehen, auch mehr ein bisschen darin, ist jetzt Sea of Solitude aber auch für Menschen geschrieben, die vielleicht überhaupt gar keine Erfahrung mit Depressionen haben, aber so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen wollen, wie sich das eventuell anfühlen könnte.
Ja, also wie gesagt, das ist also, ich finde, Sea of Solitude ist keine Interpretationsfläche, in die man sich irgendwie reinfühlen kann mit seinen eigenen Sorgen und Problemen, sondern im Gegenteil ist es eher so ein, schaut, so kann sich das anfühlen, so kann jemand Depressionen verarbeiten vielleicht oder empfinden oder explizit so ausdrücken. Und das ist, glaube ich, auch genau der Unterschied, was man nicht erwarten sollte von Sea of Solitude, dass man sich da irgendwie selbst was verarbeitet oder sowas. Das steht ja auch ganz am Anfang dran. Ich finde die AK, also Ann-Kathrin von GamePro, hat es ganz gut in ihrem Test beschrieben. Sie hat gesagt, es wird nicht quasi das Gefühl von Fallen, kennt jeder, das Gefühl von Fallen wird nicht beschrieben. Ja, sondern das Gefühl, ganz explizit zum Beispiel von einer Schaukel zu fallen, nachdem man ein Salto gemacht hat und genau auf der Nase landet oder sowas, ja. Und wer das auch schon mal erlebt hat, der kann das vielleicht nachvollziehen. Aber jemand anders ist dann vielleicht halt irgendwie eine Treppe runtergefallen und empfindet aber was völlig anderes. Also so als Beispiel, ja. Es wird nicht übers Fallen gesprochen, sondern ganz explizit eine Situation, ein spezieller Form von Depression und die ganz persönliche Art und Weise, wie man das empfunden hat, wie das mit ihrem Freund war, wie das mit ihren Eltern war, wie das mit ihrem Bruder war. Und wer diese Situation nicht erlebt hat, der wird die nicht nachempfinden können. Aber zumindest hat es bei mir dafür gesorgt, dass ich bei Sea of Solitude mal einen Blick darauf bekommen habe, wie andere Personen das vielleicht erlebt haben oder wie andere Menschen mit Depressionen umgehen. Und auch dafür muss ich es nicht selber gesehen oder erlebt oder gespürt haben und kann trotzdem empathisch mitempfinden.
Ja, das ist eine gute Einteilung. Also wogegen, also zum Beispiel Hellblade ist der Fall. Mhm. Hellblade ist wirklich dieser Sturz, der da stattfindet. Und Sea of Solitude ist nach dem Sturz. Ja. Also das ist wirklich das, was danach passiert. Da ist alles schon da. Es fängt halt wirklich im Medias Res an. Und ich finde das stark. Also ich finde diesen Einfallsreichtum, den dieses Spiel dann auch dabei darlegt und wie es die Sachen visualisiert und so, hat mich persönlich total ergriffen und ich fand aber auch die musikalische Begleitung unheimlich gut und sehr, 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 sehr gut getimt. Also es kam immer genau an der richtigen Stelle Musik und da bin ich, mich kriegt man da leicht. Und ich fand es aber wirklich, was das Inhaltliche betrifft, hat mir das, es ist sehr, sehr in your face, es ist sehr offensichtlich, aber ich finde es in diesem Fall gut und mir hat das sehr gefallen. Bloß diese, also das Spiel drumherum finde ich so mittelgut. Ja. Da fand ich sogar tatsächlich auch Submerge besser, auch wenn es was ganz anderes macht. Aber ich finde dadurch, dass sie beide so in einer offenen Stadt spielen und dieses Boot-Thema haben, ähneln die sich schon. Submerge hat viel mehr Exploration und sagt ja auch gar nicht, wohin du musst. Du kriegst irgendwie so eine grobe Richtung und dann musst du gucken, was da so geht. Und das fand ich irgendwie, würde jetzt hier mit der festen Narrative von Sea of Solitude nicht so gut funktionieren. Aber Submerge verzichtet auch so auf so einen Sammelkack, also dass man da irgendwie Sachen einsammeln muss. Und das hat mir dann irgendwie auch ein bisschen besser gefallen. Da kommt dann auch das Meer so ein bisschen besser zur Geltung. Aber das ist so ziemlich meine einzige Kritik. Also ich würde es trotzdem empfehlen, vor allen Dingen, es ist, darüber kann man eine Weile nachdenken über das Spiel.
Ja, und einfach wegen der audiovisuellen Erfahrung und die Gedanken, die man dann dort mitbekommt. Auf jeden Fall ein tolles Erlebnis, aber spielerisch darf man da jetzt nichts erwarten, da gebe ich dir absolut recht. Aber das finde ich jetzt bei so einem Spiel auch überhaupt nicht relevant oder großartig schlimm.
Genau, also es ist jetzt auch, diese Kritik ist aus zweierlei Sicht zu, ich erwarte jetzt überhaupt gar nicht, dass das Spiel inhaltlich spielerisch kompliziert ist. Also ich will jetzt nicht so ein Monster, so ein Depressionsmonster mit einer Dreier-Kombo töten oder so.
Nee, aber Hellblade hat mir mechanisch zum Beispiel auch total viel Spaß gemacht und mir was gegeben.
Ja.
Und die Rätsel.
Es geht. Ja. Ich finde halt nur nicht, dass man so Gamey-Elemente braucht, die das Spiel so verwässern. Verwässern. aber das ist halt eben das, was bei Sea of Solitude passiert. Und weiß nicht, ob das so, das ist wieder, und es tut mir leid, dass ich da wieder diesen Twist reinbringe, aber das ist so ein bisschen EA-mäßig. Als würde der Publisher sagen, ja, aber da müssen wir noch Sammelaufgaben reinmachen für die Achievement Hunter und so. Und wie so ein Fremdkörper so ein bisschen. Also ich finde, das ist das, was diese Sorte Spiel auch nicht brauchen. Grie hat es ja nicht gebraucht. Grie hat ja völlig drauf geschissen. Grie hat gesagt, Plattforming, hier fertig. Und das war ja vielen Leuten auch zu wenig. Viele Leute haben gesagt, es sieht schön aus, aber irgendwie macht man da nichts. Aber ich finde ich genau richtig. Also ich kann mich auf Gliedern deswegen auf ganz andere Sachen konzentrieren. Also ich bin auch ein Spielertyp, ich bin auch zufrieden, wenn man nichts tut. Also ich mag auch, Achtung, das böse Wort, ich mag auch Walking-Simulationen oder so etwas, wenn es eben zu dieser Narrative passt. Und hier bei Sea of Solitude wäre dieses bisschen drumherum ein bisschen besser gewesen, hätte man das einfach weggelassen. Aber es steht jetzt auch nicht so stark im Weg, dass man da jetzt das Spiel nicht genießen kann.
Für die 3-4 Stunden ist es eben ausreichend.
Ja, aber jetzt eine letzte Frage. Also zwei Dinge. Erstens, das ist die zweite deutsche Referenz, die ich drin gesehen habe. Es gibt einen deutschen Gullideckel.
Mhm. Ja, auch die alten Telefonzellen sieht man auch. Fotoautomaten, die so in den Kaufhäusern stehen und so weiter. Ja.
Ja, ja. Also so ein paar kleine deutsche Sachen erkennt man wieder so typisch deutsches Design. Ist komisch, ne? Aber gut, Gullideckel gibt es, sie sehen nur so wie im Spiel wie in Deutschland aus.
Gullideckel
so.
Sehen anders aus, auf jeden Fall.
Ja, komplett.
Ich finde es halt wirklich, 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 wirklich schade, dass es keine deutsche Synchro gibt. Also das hätte man mit den 3-4 Stunden, klar, kann ich jetzt so leicht sagen, hätte man doch einfach machen können. Werde ich sie aber auch nochmal fragen dann im Interview, warum man sich dann wohl bewusst dagegen entschieden hat, das Ding auch auf Deutsch zu synchronisieren, weil ich glaube, das hätte das Spiel noch deutlich stärker auch gemacht für deutsche Spieler und Spielerinnen.
Ja, ja. Naja. Fragst du doch bitte auch, ob Jomai jetzt wirklich auch heißt Jomai. Jomai. Also im Bayerischen sagt man so, ja, Jomai.
Das wird meine erste Frage sein, warum ein Berliner Studio heißt wie ein Münchner Ausdruck. Ja.
Ja, ob das wirklich daran oder das was anderes heißt.
Das hat sie bestimmt noch nie gehört, die Frage. Garantiert. Sie
das nie gefragt. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Ja, sehr schön, ich freue mich auf das Interview. Ja,
wenn ihr noch Fragen habt an Cornelia oder so, dann schickt die uns doch passend im Feedback-Channel auf unserem Discord, dann kann ich die vielleicht noch einbauen im Interview, das wäre doch schön.
Ja, sehr, sehr gut. Also, Electronic Arts hat ein paar Karma-Punkte gewonnen mit diesem Spiel und haben wir gar nicht gesagt, wofür es das gibt. Das gibt es für alles, also außer Switch, und zwar für PS4, Xbox und für PC gibt es das. Im EA Store vermute ich mal, wie heißt das? Origin, ne? Ja, ja, und ist wahrscheinlich aber auch im EA Access Programm. Genau. Und was kostet das? Hast du einen Preis im Kopf? Ich glaube, 20 Euro oder so kostet das, ne? Nee, aber wird wahrscheinlich nicht mehr als 20 kosten. Und ist halt ein Download-Only-Titel, also gibt es keine Diskussion oder so. So, das war die Jogger-Information und das, diesen Eindrücken entlasse ich dich hoffentlich in einem Meer der Freude und nicht auf Solitude. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Tschüss. Ciao.